Vielen Dank für die liebe, freundliche Begrüßung. Ganz herzlich möchte ich zunächst mal allen den danken, die uns, meinen Geschwistern und mir, ihr Beileid ausgedrückt haben zum Anlass des Todes meiner Mutter, auf welchem Wege auch immer, schriftlich, mündlich oder sogar zur Beerdigung gekommen sind. Für meine Mutter war es sicherlich gut so. Sie hat sich zum Schluss immer mehr danach gesehnt und sich manchmal schon gefragt, ob der Herr sie übersehen habe. Für uns ist trotzdem eine Lücke. Und als ich eben hier so nach Godesberg hineinfuhr, da spürt man es dann nochmal besonders. Und das geht einem schon nahe. Aber ja, wir wissen sie beim Herrn und von daher wollen wir uns auch darin fügen. Vielleicht am Anfang ein paar Neuigkeiten aus der KEB. Wir haben im letzten Monat unsere internationale Konferenz gehabt, die größte wahrscheinlich, die wir je hatten, 1500 Leute. Und wir hatten in den letzten 10 Jahren so das Motto, in 80 Jahren um die Welt. Das heißt, zu diesem 80. Geburtstag, jetzt in diesem Jahr, der KEB, wollten wir versuchen, wenn Gott das schenkt, in jedem Land der Welt eine Arbeit zu beginnen. Jetzt kann man so verschieden zählen, nicht? Was man als Land zählt. Wir haben nach unserer Zählung 207 Länder. Und das ist schon erstaunlich. Wir veröffentlichen das jetzt gar nicht mehr, weil wenn wir sagen, welchen Ländern wir alle sind, dann sagen manche, oder wenn wir die Zahl nur nennen, dann sagen manche, dann müssen sie auch bei uns sein. Wo sind sie denn? Und das wollen wir gar nicht unbedingt, dass das alle wissen. Aber ich sage es jetzt mal so, in unserem Kreis, wir sind also jetzt in 205 von diesen 207 Ländern und die 2 Länder, in denen wir nicht sind, sind die Malediven und Nordkorea. Und wir haben viel, gerade unser Präsident hat in den letzten Jahren immer wieder zum Gebet für Nordkorea aufgerufen. Und jetzt hat er auf der Konferenz gesagt, also wir müssen jetzt was Neues probieren. Wir müssen weiter beten, aber wir müssen die Kinder einschalten. Bisher hat sich immer an die Erwachsenen gerichtet und gesagt, hier, ihr Erwachsenen, betet doch mal dafür. Und jetzt ist ihm das wichtig geworden, wir, da wir weltweit arbeiten, müssen auch alle Kinder dieser Welt aufrufen, dafür zu beten, dass die Kinder auch in Nordkorea von Jesus hören können. Und das wurde dann auf der internationalen Konferenz so quasi bekannt gegeben und wir sind auch gerade dabei. Das ist jetzt ganz, ganz neu. Ich bekam das erst vor wenigen Tagen, das Layout, das schnell übersetzt. Das sind im Grunde noch nur erst Kopien. Aber wir wollen so Gebetskärtchen drucken und dann auch unter den Kindern hier in Deutschland verteilen, die wir in unseren Kreisen erreichen. Aber wenn ihr möchtet, macht das doch auch. Gebt das Anliegen einfach weiter. Wir hatten mal einen Professor, der bei uns in Kirchzimmer in unserem Intensivtraining unterrichtete. Und der sagte mal, du bist auch als Kind zum Glauben gekommen. Und er sagte mal, ich weiß nicht warum, aber ich habe manchmal den Eindruck, als ich Kind war, hörte Gott mehr von meinen Gebeten als heute als Erwachsener. Und da sagt ein Theologieprofessor. Ja, also lasst uns die Kinder dieser Welt aufrufen, auch euch bitte ich dafür zu beten. Im Moment ist Nordkorea fast jeden Tag in den Schlagzeilen. Wer weiß, was sich da tut. Und dann möchte ich ein zweites weitergeben. Wir haben ganz neu eine Verteilschrift herausgegeben, auch in vielen Sprachen. Auf Deutsch haben wir sie mal einfach genial genannt. Die ist für Kinder im Lesealter geeignet und erklärt, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Also ich habe mal ein paar Exemplare da irgendwo auf so einem kleinen Tisch zwischendrin hingelegt. Und solange der Vorrat reicht, darf man die gerne mitnehmen und an Kinder weitergeben. Und wenn der Vorrat nicht mehr reicht, darf man mir Bescheid sagen. Wir geben sie kostenlos ab in beliebiger Höhe, solange sie verteilt werden. Gut. Ja, ich lese jetzt noch einmal einen Vers. Ich will es jetzt, wir haben schon gehört, Predigtext Josua. Die Eroberung Jerichos, das ist ein relativ langes Kapitel und ich will das jetzt nicht am Stück lesen, sondern ich lese zwischendurch immer ein paar Verse. Aber ich lese nochmal einen Vers aus der Schriftlesung und zwar gibt das Neue Testament uns ja manchmal Schlüssel in die Hand, mit denen wir das Verständnis besonders alttestamentlicher Texte aufschließen können. Und der Schlüssel für dieses Kapitel, den lese ich uns jetzt nochmal, Hebräer 11, 30. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Und Vater, so bitten wir dich jetzt, dass du uns mit Hilfe dieses Schlüssels deinen Text, dein Wort aufschließt. Amen. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Vielleicht haben einige von uns auch ein Jericho, das sie schon lange umkreisen und das sie gerne einmal erobern würden. Mich interessiert die Frage, was hat den Glauben Israels ausgemacht? Was waren Kennzeichen ihres Glaubens, dass Gott ihn so belohnt hat? 5 Punkte habe ich jetzt. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. 5 Merkmale. Erster, Glaube, auf den Gott antwortet, der sieht auf Jesus. Kann man das in der Geschichte von der Eroberung Jesu entnehmen? Jericho, ja, entnehmen, kann man das da sehen? Leider beginnt für uns diese Geschichte immer Mittelkapitel 6, Vers 1, weil so die Kapiteleinteilung ist. Aber eigentlich, ich weiß nicht, dieser Mönch, der da die Kapitel eingeteilt hat, ich habe schon manchmal gedacht, wo hast du deine Augen gehabt? Eigentlich beginnt die Geschichte mit 3 Verse vorher. Nur 3 Verse vorher, mit Kapitel 5, Vers 13. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war. Da beginnt die Geschichte, ganz logisch eigentlich. Vermutlich wollte Josua die Stadt betrachten, um zu gucken, mit welcher Strategie erobern wir jetzt diese Stadt. Aber da geschah plötzlich was Unerwartetes. Plötzlich stand da, oder ich lese mal Vers 13, Josua hebt seine Augen auf und sieht, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder und betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Aus der Tatsache, dass Josua den anbetete, ohne dass der das zurückwies, dass er ihn als Herr bezeichnete und auf Anweisungen von ihm wartete, ist zu entnehmen, dass wir hier eine der wenigen Erscheinungen Jesu Christi im Alten Testament haben. Und was macht Jesus? Er lenkt den Blick Josuas weg von der Stadt hin zu sich. Ich bin der Fürst. Josua, das sollst du hier wissen, ich bin in der Operation Jericho, die da jetzt anläuft, der Oberbefehlshaber, der General. Und warum macht Jesus das? Ich denke, das macht er aus 2 Gründen. Einmal, um zu zeigen, du Josua, das ist hier nicht eure Schlacht, das ist meine Schlacht. Bei der Eroberung Kanaans geht's natürlich auch darum, dass ihr das versprochene, das verheißene Land bekommt. Natürlich geht's auch um euch. Aber es geht um mehr. Hier soll gezeigt werden, dass der Herr der wahre und der lebendige Gott ist, der Kraft hat, der Macht hat, der angebetet werden will, der auch ernstes Gericht übt, wenn ihm die Ehre, die ihm zusteht, verweigert wird. Weil letztlich hier, das ist jetzt ja die erste Schlacht bei der Eroberung Kanaans, weil es letztlich hier um die Ehre Gottes geht, leitet Jesus persönlich diese Operation Jericho. Das soll Josua sehen. Im Glauben handeln heißt nämlich, die Ehre Gottes als Leitmotiv haben. Das Interessante ist, und vielleicht habe ich das schon mal in einem anderen Zusammenhang hier gesagt, wenn Gott seine Ehre aufrichtet, hat er gleichzeitig unser Bestes im Sinn, das Beste für sein Volk. Und diese zwei Dinge, seine Ehre und das Beste für sein Volk, diese zwei Dinge, die lässt er niemals auseinanderfallen. Niemals. Das macht er auch heute noch so. Er hat damals seine Ehre aufgerichtet und gleichzeitig seinem Volk ein gutes Land gegeben. Wir haben eben jemanden in die Gemeinde aufgenommen. Wenn der Herr jemanden zum Glauben kommen lässt und in die Gemeinde eingliedert, dann macht er das natürlich zum Besten dieser Person. Ja? Aber gleichzeitig, indem er sich eine weltweite Gemeinde aufrichtet, die ihn lobt, tut er hier etwas zu seiner Ehre. Gott lässt das nie, diese zwei Dinge, nie auseinanderfallen. Aber welches von den zwei sollen wir suchen? Aktiv, zuerst. Seine Ehre. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Eigenartige ist, wenn wir das tun, werden wir merken, dass das andere immer folgt. Weil er das nie auseinanderfallen lässt. Wir brauchen gar nicht um uns zu sorgen. Wir brauchen uns nur um die Ehre Gottes, sondern das andere kommt automatisch mit. Ja? So, das ist der eine Grund. Der zweite Grund, warum Jesus den Blick Josuas auf sich lenkt, damit er erkennt, es geht hier, oder im Grunde habe ich das ja schon gesagt, ne? Dass es mehr dass um die Ehre Gottes geht. So, das war der erste Grund. So, der zweite ist, Josua soll ermutigt werden. Josua soll ermutigt werden mit diesem Wort. Josua, du bist nicht allein in deinem Kampf. Josua soll ermutigt werden durch Jesus Christus hier, indem ihm gesagt wird, Josua, du bist nicht allein in deinem Kampf. Und ihr Lieben, wisst ihr was, das gilt auch für uns. Wir sind auch nicht allein in unseren Kämpfen. Es gibt unsichtbare Mächte auch, die uns angreifen. Es gibt aber auch ein unsichtbares Verteidigungsheer, das um uns herum ist. Warum werden wir im Hebräerbrief, wir haben es eben zum Schluss in der Schriftlesung noch gehört, da hieß es, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehend auf Jesus. Und warum? Damit ihr den Mut nicht sinken lasst. Ja? Ich glaube, das waren die letzten Worte der Schriftlesung. Leider können wir bei jedem Projekt, das Glauben erfordert, uns geradezu gefangen nehmen lassen von Jericho. Was wäre denn passiert, wenn der Josua jetzt einfach Jericho betrachtet hätte? So beginnt jetzt Kapitel 6, Vers 1. Was hätte er da gesehen? Jericho aber war verschlossen und verwahrt. Die Mauern, die Schlösser, die Riegel dieser, wie Archäologen sagen, wohl mächtigsten Stadt Kanaans, die hätten nur eine einzige Botschaft ausgesendet. Unbesiegbar. Unbesiegbar. 40 Jahre vorher standen 12 Kundschafter von den Israeliten, genau da, wo der Josua jetzt steht. Die haben genau Jericho angeguckt. Die haben Jericho studiert. Und was war ihre Schlussfolgerung, jedenfalls von 10 von diesen 12? Unmöglich. Unmöglich. Das passiert, wenn man Jericho zu sehr anguckt. Also, am Anfang des Glaubensweges, wenn es um die Frage geht, wie werden wir gerettet, ist die Antwort, sieh auf Jesus. Er hat deine Strafe getragen. Aber auch anschließend, wenn es darum geht, unseren Glauben zu praktizieren, es geht immer nur um das eine, am Anfang soll sie auf Jesus stehen. Da bekommen wir Zuversicht und Mut. So, zweiter Punkt. Zweites Merkmal eines Glaubens, der Gott gefällt, eines biblischen Glaubens, wollte ich mal einfach mal sagen. Er setzt Gottes Wort um. Es ist fast überraschend einfach. Hört mal, was jetzt hier im Buch Josua kommt, Vers 2 bis 4. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaune blasen. Das alles. Ja? Das ist Gottes Wort an sie. Und was sagt Hebräer 11, Vers 30, unser Schlüssel? Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos je als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Als Israel das Wort Gottes 1:1 umsetzte. Ja? Biblischer Glaube, Glaube, den Gott belohnt, Glaube, der ab und zu auch Wunder erlebt, der macht nichts anderes, als Gottes Wort schlicht und einfach in den Alltag umzusetzen. Die Aufträge Gottes, die Anweisungen Gottes, was immer es ist. Nehmt die erste Anweisung für das neue Leben, das die Christen in Ephesus erhalten haben. Epheser 4, Vers 25, finde ich interessant, dass das die erste ist. Ja, kommt eine ganze Liste, aber das ist die erste. Legt die Lüge ab. Wir lesen zum Beispiel solch eine Anweisung. Meist schon kurze Zeit später kommen wir in eine Situation, wo es nicht so ganz angenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Ja? Und der Glaube bleibt bei der Wahrheit, auch wenn er einen Nachteil erleidet, vertraut sich da gewissermaßen Gott an und erlebt auf lange Sicht, dass es tatsächlich das Beste ist. Jetzt mag einer einwenden, naja, der Josua, der hat ja nicht nur eine Anweisung bekommen, der hat ja gewusst, wie es ausgeht. Dann ist doch leicht. Ja, wenn einem das schon gesagt wird, also pass mal auf, Josua, wenn du das machst, kommt das raus. Naja, also dann ist ja nur leicht, diese Anweisung auch zu befolgen. Stimmt. Josua bekam beides. Aber ist euch schon mal aufgefallen, was der Josua eigentlich weitergegeben hat? Hört mal zu, Vers 6 bis 7. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Punkt. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt. Punkt. Und die Kriegsleute sollen vor der Lade, und das heißt auch noch vor den Priestern, hergehen. Was macht der Josua? Er gibt den einzelnen Gruppen die jeweils für sie bestimmte Anweisung weiter, aber von dem Ausgang sagt er nichts. Ja? Israels Glaube bestand tatsächlich darin, das Wort Gottes umzusetzen, ohne zu wissen, was passieren wird. Und ist ganz interessant, unser Schlüssel, Hebräer 11, 30, der stellt nicht den Glauben Josuas heraus. Dafür, der brauchte nämlich nicht viel Glaube. Ja? Also ein bisschen schon, wollen wir nicht ganz untertreiben, aber der brauchte eigentlich nicht allzu viel Glaube. Unser Schlüssel stellt den Glauben Israels heraus. Die brauchten Glauben. Könnt ihr euch fragen, ja Josua, warum machst du das so? Ist das nicht ein bisschen fies? Man könnte jetzt auch überlegen, ja, welche Weisheit steckt dahinter. Aber bevor wir da über den Josua richten oder urteilen, wisst ihr, dass Jesus das mit seinen Jüngern genauso gemacht hat und auch mit uns im Grunde im Missionsbefehl? Wie lautet der denn? Darum geht hin. Auftrag. Mache zu Jüngern alle Völker. Auftrag. Taufet sie im Namen oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Weitere Anweisungen fügt Jesus hinzu, und wenn er das tut, mindestens 10% aller derer, denen ihr das Evangelium verkündigt, die kommen zum Glauben oder irgend so etwas in der Art. Gibt er da noch eine Verheißung, eine Erfolgsgarantie? Nein, macht er nicht. Ja, natürlich kann man sich denken, dass die Anweisungen Gottes nicht unsinnig sind, ja, und irgendwas dabei wohl herauskommen muss. Und das konnten sich die Israeliten wahrscheinlich auch denken. Aber Sie haben wirklich das Wort Gottes im Glauben umgesetzt, ohne zu wissen, was genau passieren wird. Und das ist ein weiteres Kennzeichen biblischen Glaubens. Und manches Jericho wird fallen, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Ja? Drittes Kennzeichen. Biblischer Glaube zeigt persönlichen Einsatz und macht Gebrauch von den Mitteln, die Gott sich aussucht. Ich lese Vers 8 und 9. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach und man blies immerfort die Posaunen. Also weder hier noch in Hebräer 1,30 steht, die bildeten einen großen Kreis um Jericho und guckt mal zu, was passiert. Und gucken zu, wie Gott die Mauern umstürzt. Nein, nein. Die mussten schon was tun. Ja? Sie mussten um die Stadt herumziehen. Gott forderte ihren Einsatz. Glaube ersetzt nicht Arbeit und Schweiß. Und dann mussten sie noch genau die Mittel einsetzen, die Gott sich ausgesucht hat. Welche waren das hier? Im Zentrum stand die Bundeslade. Es gibt noch in Vers 11 gibt es eine Kurzfassung, wer alles an dem Umzug beteiligt war. Und diese Kurzfassung lautet interessanterweise: Josua ließ die Lade um die Stadt ziehen. Das waren ja auch noch die Priester, die Kriegsleute, das Volk. Ja, aber er ließ die Lade um Jericho ziehen. Alles andere war entweder Vorhut oder Nachhut der Lade. Die Lade stand im Zentrum. Wofür steht die Bundeslade? Sie steht für zwei Dinge. Sie steht zum einen für den Herrn, für seine Gegenwart. Die Lade, man könnte auch sagen, der Herr zog gewissermaßen um die Stadt. Und das Zweite, die Bundeslade steht für das Wort Gottes. Denn in der Bundeslade war die Abschrift des Gesetzes, das 5. Buch Mose. Ja? Einerseits zieht also der Herr selber um die Stadt, andererseits zieht sein Wort um die Stadt, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes soll keineswegs schweigen. Deshalb sollten die Priester unmittelbar vor der Lade gehen. Die Priester waren nämlich gleichsam der Mund des Wortes Gottes. Der Mund, im Grunde noch heute, 1. Petrus 2,9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Das Volk ist, ja, und, aber was ist der Auftrag? Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind der Mund Gottes. Es gibt doch die Bibel. Ja, kann Gott nicht unmittelbar zu jedem Menschen durch die Bibel reden? Die gibt es doch fast in jedem Haushalt, in jeder Buchhandlung. Wofür braucht er uns noch? Gott hätte das natürlich so machen können, ja, aber Gott hat so eingerichtet, dass er uns sein Wort gibt, dass wir das studieren, aber dass wir sein Mund sind. Ihr könntet auch heute Morgen zu Hause sitzen und die Bibel für euch lesen. Aber Gott hat so eingerichtet, dass jemand das Wort Gottes uns auslegt. Ja, das hat er einfach so bestimmt. Und darum sollten auch damals die Priester der Mund sein, des Wortes Gottes, aber ausnahmsweise, es ist wirklich eine Ausnahme, es ist keine Regel, ausnahmsweise sollten sie mal nicht reden. Manche machen daraus eine Regel, aber das ist keine Regel, es ist eine Ausnahme. Ja? Sondern ausnahmsweise sollten sie mal blasen. Und zwar, was sollten sie blasen? Normalerweise bliesen die Priester Silbertrompeten. Silbertrompeten, normalerweise. Ja? An dieser Stelle wählt der hebräische Text, macht ein bisschen deutlicher als Luther, er wählt sich Posaunen aus Widderhorn, Schofarhörner. Ja? Die wählt er sich hier da aus. Das war für einen Priester, der eine Silbertrompete gewohnt war, schon eine gewisse Zumutung, auf solchem Horn da zu blasen. Ja? Aber keiner sagte, auf diesem Ding da blase ich nicht. Gott hatte sich diese Werkzeuge ausgesucht und wer waren sie, dass sie daran rumkritisierten oder etwas anderes wählten? Vielleicht hat ja der eine oder andere auch erkannt, warum wohl Gott sich in dieser Situation diese Hörner auswählte. Ein Kommentator drückt es so aus, diese Widerhörner waren aus dem bescheidensten Mahl. Material hergestellt. Aus dem bescheidensten Material hergestellt, brachten die eigenartigsten Töne hervor und waren die glanzlosesten Instrumente, die man sich überhaupt vorstellen konnte, um zu zeigen, dass die alles überragende Stärke von Gott kommt. Manchmal nimmt Gott auch uns die schöne Silbertrompete unserer Kraft, unserer, was weiß ich, Fähigkeiten aus der Hand, um zu zeigen oder damit wir zeigen können, dass wir Gott auch mit bescheidenen Mitteln und mit geringeren Kräften dienen und bereit sind zu dienen und damit Gott zeigen kann, wie heißt es in dem einen Vers, wir haben aber den überschwänglichen Schatz in irdenen Gefäßen, ja, damit die übergroße Kraft nicht von uns kommt, sondern oder um das zu zeigen, dass sie von Gott kommt. Gott kann dann zeigen, dass er uns dennoch gebraucht, dass die Kraft von ihm kommt, dass der Bau der Gemeinde sein Werk ist. So, jetzt hatten diese Schofarhörner eine markante Eigenschaft. Ihr durchdringender Ton, der war überall zu hören. Der ging fast durch Mark und Bein. Und das war jetzt wichtig. Keiner aus dem Volk sollte ja reden, ja? Auch nur ein einziges Wort sagen. Nur die Posaunen sollten reden. Und was sie sagten, das war im Grunde eine dreifache Botschaft. Und es ist fast die gleiche Botschaft des Evangeliums, oder die das Evangelium heute verkündigt. Erstens sollten diese Posaunen den Bewohnern Jerichos den Zorn Gottes über ihre Sünde ankündigen. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden, sagt Jesus. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Ton dieser Schofarhörner durch jede Stube ging. 7 Tage lang. Das Gericht Gottes kam für keinen Bewohner Jerichos als Überraschung. Ja? Die wussten, was hier abläuft. Die konnten auch interpretieren, die waren nicht dumm. Jeder wusste, wer nicht glaubt an den Gott Israels, an den lebendigen Gott, wird untergehen, wird verdammt werden. Das ist nicht der beliebteste Teil des Evangeliums, aber weh uns, wenn wir den verschweigen. Zweitens verkündigten die Schofarhörner der Rahab und allen, die bei ihr im Haus waren. Ja, die Rahab war ja die Kundschaft da versteckt hatte und ihr dann versprochen wurde, du wirst nicht mit Jericho untergehen. So, und die hatte ja einen tollen Logenplatz direkt auf der Mauer. Ne? Ich denke mir, also die hat jeden Morgen ihren Posaunenchor da genossen, wenn die da rummarschierte. Ne? Die hat da schon zweiten, dritten da schon gewartet. Wann kommt der wieder, der schöne Posaunenchor? Denn ihr verkündigten die Posaunen, wer glaubt, wird gerettet. Ja, das sagten die ganz deutlich und das hörte die Rahab. Und die gleiche Botschaft sagt das Evangelium allen, die Gott heute ruft. Wer an Jesus glaubt, wer auf ihn sieht, wird gerettet. Und dann feuerten die Posaunen auch noch das Volk Israel an. Die sagten nämlich, macht weiter, lasst euch nicht entmutigen, am Ende steht der Sieg. Das ist die Botschaft des Evangeliums für uns. Unserem Herrn Jesus Christus gehört der Sieg und er gibt uns Anteil an diesem Sieg. Was immer also das Jericho ist, das im Glauben zu umrunden der Herr dir gegeben hat, lass dich nicht entmutigen. Ja? Die Botschaft des Evangeliums ist, mach weiter. Am Ende steht der Sieg. So, Zum Glauben gehört Einsatz und Schweiß und der Glaube wendet die Mittel an, die Gott sich aussucht. Und das heißt für uns und in der Gemeinde, es ist das Wort Gottes und das lassen wir uns nicht ersetzen durch irgendwas, was vielleicht ein bisschen für einige schöner ist oder attraktiver ist. Nein, Gott hat sich das ausgesucht und Gott hat sich Menschen ausgesucht und er sucht sich nicht immer die Silbertrompeten aus, er nimmt manchmal auch und setzt manchmal auch die sehr unscheinbaren Schofarhörner ein. Viertens. Biblischen Glauben kennzeichnen Geduld und Durchhalten. Vers 11 und 14. So ließ Josua die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen einmal und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Am zweiten Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. So, wir erinnern uns, der Josua hatte denen gar nicht alles gesagt, was er selber wusste. Am ersten Tag gab er nur die Anweisung, einmal um die Stadt marschieren. Haben sie auch schön gemacht. Passierte nichts. Am zweiten Tag sagt er wieder, einmal um die Stadt marschieren. Haben sie wieder gemacht, ohne Ergebnis. Wenn das die Generation ihrer Väter gewesen wäre, die hätten spätestens am dritten Tag gesagt, Josua, weißt du was, das ist eine blöde Methode. Die funktioniert überhaupt nicht. Ja, morgen kannst du alleine um Jericho herumlatschen. Aber nicht diese Generation. In gewisser Weise war das die beste, die Israel jemals hatte. Ja, das könnte ich euch jetzt am Buch Josua zeigen, dass die Generation auszeichnet ist. Das wünschte man sich bei späteren nochmal. Die hielten durch. Auch nach 6 Tagen, als sie schon 6-mal die Stadt umrundet hatten und immer noch nichts passiert war, hielten sie immer noch durch. Sie waren geduldig und machten einfach weiter. Habt ihr schon mal von dem chinesischen Bambusbaum gehört? Das ist ein Baum, den bei dieser Bambussorte pflanzen die Chinesen den Samen, bewässern und düngen ihn und im ersten Jahr passiert nichts. Und im zweiten Jahr bewässern und düngen sie ihn, es passiert immer noch nichts. Und das gleiche am dritten und vierten Jahr. Und im fünften Jahr machen sie immer noch weiter, ja, bewässern ihn, düngen ihn und dann auf einmal passiert's, in 6 Wochen wächst dieser Bambus 27 Meter in die Höhe. So, und jetzt frage ich euch, wie lange hat er gebraucht für diese 27 Meter? 6 Wochen oder 5 Jahre? Ja, eigentlich 5 Jahre. Wenn die Chinesen den nicht geduldig 5 Jahre gedüngt und bewässert hätten, wäre der nicht im 5. Jahr so schnell gewachsen. Was lesen wir, was sagt unser Schlüssel? Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Ja, volle Länge. Was immer euer Jericho also sein mag, ob es eine schwierige Situation ist, in die Gott euch gestellt hat, oder eine Aufgabe, die Gott euch gegeben hat, und manchmal wird es da schwierig und manchmal hat man da Durststrecken, gebt nicht auf, denkt an den chinesischen Bambus. Und an Israel, die 7 Tage um Jericho herumzog. Und noch das Letzte, biblischer Glaube gewinnt den Sieg. Vers 20, da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei, da fiel die Mauer um. So, jetzt die Frage, was hat diesen Sieg bewirkt? Ich nenne euch jetzt 4 Antworten zur Auswahl. Ja, ich gebe euch 4 Antworten, ihr dürft auswählen. Erste Möglichkeit, allein die Macht Gottes hat die Mauern zum Einsturz gebracht. Zweite Möglichkeit, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Drittens, weil Israel das Wort Gottes gehorsam umsetzte, stürzten die Mauern ein. Viertens, weil sie 7 Tage durchhielten, haben sie den Sieg errungen. Natürlich alle 4, aber wisst ihr was? Nur in dieser Reihenfolge. Nur in dieser Reihenfolge. Die erste Ursache war Gottes Macht. Jesus, erinnert euch, der Fürst über das Heer des Herrn, errang den Sieg. Der war weder auf Josua angewiesen, noch auf Konzerttrompeten, noch auf Kriegsgeschrei. Ja? Aber genauso richtig ist, dass die Mauern Jerichos durch den Glauben einfielen. Das stellt der Hebräerbrief heraus. Und zwar durch den Glauben, der diese Merkmale hat. Er sieht auf Jesus, nicht auf Jericho. Zweitens, Er setzt das Wort Gottes tatsächlich um. Ja, und natürlich verwendet er gute Auslegungsschlüssel, gerade wenn es ums Alte Testament geht. Manche, die meinen ja, dass dieses Kapitel so umsetzen sollen, dass sie da buchstäblich um irgendeinen Ort oder was weiß ich rumziehen und meinen, ihn so für Jesus gewinnen zu wollen. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also wir verwenden eine gesunde Auslegung, aber wir setzen das Wort Gottes um. Und ein weiteres Merkmal, er arbeitet hart und setzt dabei die Mittel ein, die Gott sich aussucht. Und er zeigt Geduld und hält durch und er gewinnt den Sieg. Das ist dann das, was Gott diesem Glauben hinzufügt. Amen. So, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel hier gucken. Was kommt jetzt? Wir beten. Gut, lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir sehr herzlich für dein Wort, dass wir sehen, dass diese ganz alten Berichte aktuell sind, uns heute etwas zu sagen haben. Und das liegt nur daran, dass dein Wort nicht Menschenwort ist, sondern dass es dein Wort ist und dass du der lebendige Gott bist, der dieses Wort benutzt, um heute in unser Leben und in unsere Situation hineinzusprechen. Herr, du weißt, was jeder auch gehört hat für sich. Und da bitten wir dich, dass du schenkst, dass wir das dann auch umsetzen und tun. Herr, gib, dass wir geduldig sind, dass wir auf dich sehen. Danke, dass du uns den Glauben geschenkt hast, auch um ihn zu belohnen. Amen.